Liebe Frau Klemm, als Vorsitzende des Presseclubs, sehr geehrte Mitglieder des Presseclubs, lieber Sebastian, du redest so gut, wie du singst. Sehr geehrte Frau Staatsministerin Stange, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Klepsch, lieber Rektor der Technischen Universität, Professor Müller-Steinhagen, ich begrüße herzlich den Generalsekretär der CDU und Vorstandsmitglied der Bundes-CDU, Herrn Kretschmer. Und ich freue mich, Sie alle begrüßen zu dürfen, liebe Damen und Herren. Mein Dank geht natürlich zuerst an den Presseclub Dresden, der mich für das Jahr 2017 als Träger benannt hat und mir den Preis überreicht hat. Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Doch zu meiner Freude kommt ein klammes Gefühl. Erstens sind es die Fußstapfen der Vorgängerinnen und Vorgänger für mich als Preisträger, die sehr, sehr groß sind. Zweitens, weil ich hier alleine stehe. Mir wäre es wohler, wenn meine Freundinnen und Mitstreiter aus Verein und Stiftung hier oben an meiner Seite wäre. Denn was in Wissenschaft und Forschung gilt, gilt noch stärker im gesellschaftlichen Raum. Richtig gute Leistungen lassen sich nur im Team erbringen, bunt, gemischt und international. Und daher danke ich hier meinen Freundinnen und Freunden, die sich gemeinsam mit mir für ein bundes- und weltoffenes Dresden und Sachsen engagieren. Ich danke allen Helferinnen und Helfern, die unsere Veranstaltungen ermöglichen, ebenso wie den vielen Unterstützern, auch finanzieller Art. Es betrübt mich aber auch, dass dieser Raum zu klein ist. Er ist zu klein für die vielen 10.000 Menschen, die sich in Dresden und in Sachsen um unsere Willkommenskultur verdient gemacht haben. Ohne sie wären unsere Projekte für mehr Humanität, Toleranz, Respekt und Integration zum Scheitern verurteilt. Sachsen hat sich anders, als es die Schlagzeilen vermuten lassen, in den letzten Jahren auch von einer seiner besten Seiten gezeigt. Die Bereitschaft, geflüchteten Menschen zu helfen und sie zu unterstützen, auf dem mitunter langen und schwierigen Weg der Integration, diese Bereitschaft ist in Sachsen mindestens ebenso ausgeprägt wie in anderen Bundesländern. Willkommensinitiativen und Lehrer, Sportvereine, aber auch zahlreiche Personen in der Verwaltung haben Unglaubliches geleistet. Viele sind angetrieben vom kraftvollen Motor der Empathie bis zur persönlichen Leistungsgrenze gegangen. Ich bin nur ein Teil dieser vielen tausend Köpfe umfassenden Bewegung und daher umso mehr überrascht, dass der Presseclub ausgerechnet mich ausgewählt hat. Was wir in Sachsen seit 2015 erleben, ist zivilgesellschaftliches Engagement in Reinkultur. Und ich vermute, dass die Politik, insbesondere die Landesregierung, noch gar nicht wahrgenommen hat, welcher gesellschaftliche Schatz hier in Sachsen entstanden ist. Da ist in Gestalt der Initiativen für Willkommenskultur, Weltoffenheit und Toleranz, die sich ja fast in jeder größeren Stadt im Freistaat und in Dresden in jedem Stadtteil gegründet haben, eine gesellschaftliche Kraft entstanden, die uns Mut macht und uns Hoffnung gibt. Anstatt auf die Forderungen von Pegida und Co. zu hören, sie zu diskutieren und auf sie einzugehen und sich, wie das auch in der größten Regierungspartei geschehen ist, mit Vertretern extrem rechter Parteien zu treffen, wäre es zukunftsfähiger, sich dieser gesellschaftlichen Bewegung zuzuwenden, von ihr zu lernen und diese Kraft für die weitere gesellschaftliche Entwicklung des Freistaates zu nutzen. Nicht montags auf dem Neumarkt in Dresden wird eine gute Zukunft des Freistaates sichtbar, sondern in dieser jungen Bewegung der Willkommenskultur. Diejenigen, die sich vor Ort in ihrem Lebensumfeld als Neuankömmlinge kümmern, seien es Mitarbeiter und Mitarbeiter von Firmen, von Forschungseinrichtungen, Studenten oder Flüchtlinge, verkörpern viel mehr als irgendjemand sonst Heimatverbundenheit und Weltoffenheit, Liberalität und die Grundwerte, auf denen unsere Verfassung gebaut ist. Die Willkommensinitiativen und Integrationshelfer Das ist Patriotismus in Reinkultur. 10.000-fach gelebte Mitmenschlichkeit gibt eine Ahnung davon, wofür der Freistaat, wofür Dresden stehen könnte. Aus dem Dreiklang von Barock, Halbleitern und weltoffener Humanität ließe doch sich eine tolle Imagekampagne entwickeln, wenn die Debatten und die Ereignisse nicht in eine andere Richtung laufen würden. Brauchen wir eine Diskussion über die deutsche Leitkultur? Meines Erachtens nicht. Die sächsische Zivilgesellschaft der Willkommenskultur lebt die Werte vor, die uns leiten können, allen voran, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Wer sich in der Integration geflüchteter Menschen engagiert, merkt schnell, dass keine Facette unserer Kultur dabei zu kurz kommt. Von der Sprache über die Besonderheiten unserer Geschichte und die Notwendigkeit der Pünktlichkeit bis hin zur speziellen deutschen Bürokratie. Und das alles vermittelt im Geiste der Brüderlichkeit und Humanität. Sachsen, was willst du mehr? Dass aus dieser vielfältigen Bewegung heraus die regierende Politik mitunter scharf kritisiert wird, wen sollte das wundern? Auch ich nehme kein Blatt vor den Mund, wenn ich das Gefühl habe, dass aus Angst um Mehrheiten und aus einer zutiefst opportunistischen Haltung heraus der ein oder andere Politiker falsch abbiegt. Wenn ich oder andere die sächsischen Verhältnisse kritisieren, dann doch nicht, um Sachsen-Bashing zu betreiben. Sich immer wieder kritisch mit den Verhältnissen auseinanderzusetzen, ist nicht anders als ein Ausdruck von Heimatliebe. Wenn ich irgendwann den Mund halte, dann sind mir die Zustände hier gleichgültig. Ich aber habe diese Stadt und die Region in mein Herz geschlossen. Für meine Familie und mich ist hier Heimat. Von daher mein Hinweis an alle Verantwortungsträger, die ich schon aufs Korn genommen habe und in Zukunft aufs Korn nehmen werde. Auch Kritik ist meine Art, meiner Verbundenheit mit Land und Leuten Ausdruck zu verleihen. Und es ist nicht das erste Mal. Südlich einer deutschen Stadt erhebt sich ein Mittelgebirge. Schüler eines Gymnasiums wollen sich gegen die Ausländerfeindlichkeit und nationalistische Gesinnung positionieren und verteilen in den Dörfern Flugblätter mit dem Duktus: Von der Geschichte lernen. Rechtsradikalismus führt ins Unglück und brachte Tod für Millionen Menschen. Diese Schüler werden von Bauern mit Mistgabeln bedroht und man glaubt ihnen nicht, dass sie aus eigener Überzeugung aktiv geworden sind. Ausnahmsweise keine Sachsenkritik. Diese Geschichte spielte 1971 im Schwarzwald. NPD und Republikaner zogen mit teilweise über 30% in einzelnen Orten in den baden-württembergischen Landtag ein. Die Unzufriedenheit über die wirtschaftliche Situation und die Verunsicherung durch die Studentenunruhen waren groß. Unsere Aktionen haben damals auch Risse in Freundschaften verursacht. Damals, 26 Jahre nach dem Ende der Nazizeit, wurde diese Periode immer noch in vielen Familien meiner Freunde verherrlicht und Lösungen für aktuelle Probleme in dieser vergangenen Zeit gesucht. Dass die AfD auch heute wieder in meiner alten Heimat überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt, macht mich traurig, aber es zeigt auch, dass Menschen überall in Deutschland, ja in Europa, ähnlich auf Unsicherheit und Überforderung reagieren. Die Geschwindigkeit der Veränderung in Technik und Gesellschaft ist rasend. Und das bei einer politischen Großwetterlage, die man schon in der EU nicht mehr als stabil bezeichnen würde. Und die auch darüber hinaus alles andere als übersichtlich ist. Ja, ein Gruß ins Weiße Haus mitunter auch bedrohlich ist. Wenn Transformationsprozesse und kleine sowie große Katastrophen sich die Klinke in die Hand gäben, steigt das Bedürfnis, sich auf das Bekannte und Bewährte zurückzuziehen. Das ist psychologisch verständlich. Der Politiker reist in der einen Woche in den Mittleren Osten und Fernen Osten, um Investoren für den für den Freistaat zu locken. In der zweiten Woche reist er zu den sächsischen Universitäten und den großen Unternehmen, um die internationale Vernetzung der Wissenschaft und die Exportstärke der Wirtschaft des Freistaates mit teilweise Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus über 90 Nationen zu loben. Und in der dritten Woche redet er mit verunsicherten Bürgerinnen und Bürgern und verspricht, er würde dafür sorgen, dass Sachsen Sachsen und Deutschland Deutschland bleibt. Solch ein Verhalten ist bestenfalls opportunistisch zu nennen. Verlogen trifft es vielleicht besser. Ist es nicht auch Aufgabe der Politik, die Veränderung, die sich meist ohne Zutun der Politik vollziehen, den Menschen zu erklären und dafür zu sorgen, dass in diesen Prozessen keiner unter die Räder kommt? Sachsen bleibt nicht Sachsen und Deutschland bleibt nicht Deutschland, wie wir es vor Jahren und Jahrzehnten kennengelernt haben. Unser Land verändert sich ständig. Dass Moderatoren im deutschen Fernsehen Dunja Hayali und Ranga Rogeshwar heißen, das ist nicht das Ende der Globalisierung. Obwohl einige sächsische Politiker das ihren Landsleuten gerne glaubend machen wollen. Wo sind die Verantwortungsträger, die den Menschen erklären, dass es auf die Dauer nicht funktionieren wird, überall auf der Welt gute Geschäfte zu machen und gleichzeitig hohe Mauern um unseren Kontinent zu bauen? Wo sind die Verantwortungsträger, die das in Sachsen reichlich vorhandene Geld in die Hand nehmen, um Best-Practice-Beispiele guter Integration zu schaffen? War die Ankunft der Flüchtlinge nicht auch eine Chance, ein Thema wie die Digitalisierung nach vorne zu treiben? Warum gibt es nicht in allen sächsischen Städten schnelle Internetverbindungen und digitale Lernorte, in denen Einheimische wie Neubürger in Sprache, Technik und Gesellschaftswissenschaften geschult werden? Die zivilgesellschaftlichen Akteure würden auch hier tatkräftig mit anpacken. Wer seine Heimat liebt, muss auch die digitale Bildung fördern. In der eingangs erwähnten Beklemmung gehört auch das Ergebnis der Bundestagswahl aus dem letzten Monat. Man versucht uns zu erklären, dass die Mehrzahl der AfD-Wähler in Deutschland und speziell in Sachsen nicht rassistisch oder fremdenfeindlich seien. Das ist ein großer Irrtum. Viele, nicht alle dieser Wähler, es waren in der Mehrheit Männer, haben rassistische und fremdenfeindliche Einstellungen. Untersuchungen zeigen seit langem das hohe Potenzial, über das antidemokratische und menschenfeindliche Bewegungen in Deutschland und auch bei uns in Sachsen verfügen. Wenn wir das Ergebnis der AfD bei der Wahl vom 24. September als Protest abzuwerten versuchen, verschließen wir die Augen vor einem zentralen Problem unserer Gesellschaft. Frau Petri hat im letzten Jahr unter anderem den Versuch unternommen, den Begriff völkisch wieder positiv zu besetzen. Eben diese Frau Petri hat die AfD jetzt verlassen, weil ja diese Partei angeblich zu rechtslastig ist. Für die völkische Frau Petri steht die AfD zu weit rechts. So viel zur politischen Verortung der AfD. Und das wollen die Wählerinnen und Wähler nicht gemerkt haben. Wenn in den sächsischen Schulen die MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik rauf und runter gepaukt werden, die Schüler aber nicht mehr lernen, was der völkische Beobachter war, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Strategie der AfD hier auf einen besonders fruchtbaren Boden fällt. Der Namensgeber dieses Preises hat schon sehr früh allen bürgerlichen Parteien einen wichtigen Hinweis im Umgang mit rechten Demagogen gegeben. Erich Kästner schrieb 1932 in der untergehenden Weimarer Republik: Was immer geschieht, nie dürft ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken. Zugegeben, es ist in diesen Tagen des dramatischen Wandels im Innern wie im Äußeren nicht leicht, Politiker einer Partei zu sein. Und für konservative Menschen stellt unsere Zeit besondere Herausforderungen dar. Wenn dann eine Bewegung bei Pegida entsteht, ist die Versuchung groß, den durch den Wandel überforderten Bürgerinnen und Bürger Gehör zu schenken und sich ihren Forderungen in Teilen zu eigen zu machen. Aber so funktioniert Politik nicht. Unsere Zeit braucht Macher, keine Nachmacher. Wir brauchen Erklärer und keine Schreier. Emmanuel Macron hat gezeigt, dass mit einem Programm La France en Marche, was ja heißt Frankreich in Bewegung, Frankreich in der Änderung, Rechtspopulisten zurückgedrängt werden können. Wenn ich die Gelegenheit bekäme, und vielen Dank, dass ich Sie heute habe, den designierten neuen Ministerpräsidenten des Freistaates einen Rat zu geben, dann würde ich ihm sagen, dass eine Stärkung der inneren und äußeren Sicherheit, mehr Polizei und weniger Flüchtlinge, schnelle Abschiebungen, mehr Lehrer und Ärzte auf dem Land nicht ausreichend werden, um die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Wir haben die NPD in Sachsen schon zweistellig im Landtag sitzen gehabt. Da sprach noch niemand von Flüchtlingskrise oder Lehrermangel. Nein, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit hier in Sachsen haben Pegida und AfD nicht erfunden. Sie haben sich nur auf den Sattel geschwungen. Das Pferd stand schon länger im Stall. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit haben sich hier im Freistaat stärker verbreitet als andernorts, weil es an Abgrenzungen und Gegenstrategien fehlte. Die Aneignung von Begriffen wie Heimat und Patriotismus kann keine Geschichtslehrer und Sozialarbeiter ersetzen. Denen hat es aber schon in den 90er Jahren bedurft, in Reaktion auf die Ereignisse in Hoyerswerda und die fortdauernde Ausbreitung des Rassismus. Zu diesem Versäumnis kommt die unsägliche Debatte um den politischen Extremismus. Jahrelang hat man uns einzureden versucht, der Demokratie in Sachsen drohe gleichermaßen Gefahr von rechts und links. Das im bundesdeutschen Vergleich sehr besondere Wahlergebnis der Bundestagswahl ist auch eine Folge einer gescheiterten politischen Strategie, einer Gleichsetzung von rechts und links. Ein Teilergebnis der Extremismusdebatte ist eine Verharmlosung des Rechtsradikalismus und der latenten und offenen Ausländerfeindlichkeit hier im Lande. Wenn wir in diesen Tagen etwas zu bewahren und schützen haben, dann sind es zuvorderst unsere Werte und unsere Demokratie. Artikel 1 Absatz 2 unserer Verfassung lautet: Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechte als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Ist es eigentlich überall bekannt, dass zahlreiche Grundrechte nicht nur für die sächsischen Bürgerinnen und Bürger, sondern für alle hier lebenden Menschen gelten? Wissen alle, dass die Mütter und Väter des Grundgesetzes diese weltoffene Verfassung in einer Zeit schrieben, als das Land in Schutt und Asche lag? 1949 war die materielle Not groß. Und dennoch öffnete die Erfahrung der Nazi-Herrschaft die Herzen und darüber die rechtlichen Normen. Sollten wir das jetzt, wo unserem Land wirtschaftlich es besser geht denn je, wieder eine Rolle rückwärts gemacht werden? Wollen wir die deutsche Geschichte aus unserer Verfassung entsorgen? In unserem 2016 gemeinsam formulierten Aufruf Dresden Respekt ist dies der zentrale Ausgangspunkt. Und ich möchte betonen, dass alle bürgerlichen und demokratischen Parteien, Verbände, Kirchen, viele Personen sich daran beteiligt haben und auch, dass sich dort Herr Kretschmer und Frau Stange besonders stark eingebracht haben. Trotz unterschiedlicher Herkunft, Tradition, Partei oder Glaubenszugehörigkeit ein uns die Grundwerte unseres Grundgesetzes. Wir wehren uns gegen die Feinde der Demokratie, so heißt es dort, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln, aber wir bieten allen den Dialog an, die an Lösungen orientiert sind. Ich empfehle Ihnen dort auf der Homepage Dresden Respekt, dies nachzulesen und vielleicht auch dieser Bewegung beizutreten. Lehnen wir uns nicht zurück, sondern mischen wir uns noch intensiver ein. Erich Kästner ist schon zitiert worden: Allem Unfug, der passiert, an dem sind nicht nur die schuld, die ihn tun, sondern auch die, die ihn nicht verhindern. Wahrhaft, ihre heimatliebende Menschen werden in der Verteidigung des Grundgesetzes und im Einsatz für die Umsetzung der Menschenrechte hier in Sachsen ein weites Betätigungsfeld finden. Wer Parallelgesellschaften verhindern will, möge sich engagieren in der Betreuung der Flüchtlinge und ihnen helfen, sich in diese Gesellschaft zu integrieren. Wahrhaft, ihre heimatliebende Menschen werden ein scharfes Auge darauf haben, wo die Meinungsfreiheit aufhört und die Volksverhetzung anfängt. Wahrhaft, ihre heimatliebende Menschen werden in der Bildungspolitik darauf achten, dass der Geschichtsunterricht und die Lehren, die speziell wir Deutsche aus der Geschichte ziehen können, im Unterricht nicht zu kurz kommen und dass genug und gut bezahlte Lehrer angestellt sind. Wahrhaft, ihre heimatliebende Menschen werden dafür sorgen, dass die Medien von allen öffentlichen Plätzen in Sachsen wieder frei berichten können, auch montags aus Dresden. Wahrhaft, ihre heimatliebende Menschen werden sich jetzt mehr denn je dafür engagieren, dass die Integration in die Gesellschaft nicht bei den Flüchtlingen aufhört, sondern auch jene Menschen eine Chance bekommen, deren Bildung nicht für ein Studium der MINT-Fächer ausreicht. Wahrhaft, ihre heimatliebende Menschen werden Sachsen und Deutschland zu einer weltoffenen und liberalen Region machen, in denen der Geist des Miteinanders und der Mitmenschlichkeit unsere Heimat zu einem besseren Ort macht. Lassen Sie mich zum Abschluss einen CDU-Politiker zitieren. In seinem neuen Buch »Veränder die Welt, aber zerstört sie nicht« wendet sich Norbert Blüm an seine Enkel, und deshalb wende ich mich jetzt auch an meine Enkel und schaue sie an. Auch ich lese es hier für euch, die schon Geborenen und jene, die noch geboren werden. Wirklich wichtig im Leben sind die Sorge um die Umwelt, der Erhalt des Friedens und der Einsatz für die Menschenrechte. Ganz oben steht aber, und da werde ich nachher viel Kritik dafür bekommen, steht: Heiratet niemals einen Menschen des Geldes wegen, nach dem Motto, das ist ja viel zu früh, aber ich muss ja Blüm zitieren. Also, heiratet niemals einen Menschen des Geldes wegen, und das gilt jetzt schon, Geld ist nicht das Wichtigste im Leben. Und werdet nicht faul, Faulheit ist langweilig.